12 und 25 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 22. von 24 Abschnitten. Sender, der Pojatz, der Held unseres Buches, ist auf dem Weg, seine theatralische Sendung, zu der er sich seit frühen Jahren berufen fühlt, endlich zu erfüllen. Er verlässt das Zollhaus von Bahnhof, wo er 22 Jahre mit seiner Ziehmutter Rosele Kurländer verbracht hat, und macht sich auf den Weg nach Czernowitz, wohin ihn ein Brief seines Wohltäters, des Theaterdirektors Nadler, gerufen hat. Pünktlich zum 1. März will Sender dort eintreffen. Aber auf dem Weg nach Czernowitz ist der große Fluss Dniester zu überwinden, dessen Eisdecke aufgrund des über Nacht einsetzenden Tauwetters zu schmelzen beginnt. Aber statt sich zu beeilen und den Fluss zu überschreiten, verweilt Sender in der diesseitigen Ortschaft, um zunächst seine äußere Erscheinung zu verändern. Alles Jüdische daran, den Kaftan und die Wangenlocken zu tilgen und sich in einen Deutsch zu verwandeln. Er wohnt im Wirtshaus, wo gerade eine Theatertruppe zu Gast ist, die das einstmals berühmte Volksstück Deborah von Salomon Hermann Mosenthal aufführt. Ein Stück, das auch in der Biografie des Romanautors Karl Emil Franzos eine große Rolle gespielt hat. Einige der Schauspieler hat Sender schon vorher im Wirtshaus kennengelernt. Den ersten Liebhaber, Herrn von Hoheneichen, und den Charakterspieler Können. Aber auf der Bühne beeindruckt ihn am stärksten die Schönau als Darstellerin der Deborah. Sie erinnert ihn an seine geliebte Malke, die, wie wir uns erinnern, die Frau eines anderen geworden ist. Es ist für Sender eine eher peinliche Erinnerung, da die Schauspielerin auf der Bühne bei aller Könnerschaft ein offenbar freches und leichtfertiges Geschöpf ist. In Sender regen sich die widerstrebendsten Empfindungen. Nun aber ist die Aufführung zu Ende und man kommt wieder im Wirtshaus zusammen. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Sender trat in die Wirtsstube. Nur der Tisch, auf dem Können die Blätter ausgebreitet, war noch leer. Sender ging auf ihn zu. »Ganz richtig«, rief Ruben, der eben mit einem Tablett voll Speisen vorbeischoss, »dort ist der Künstlertisch.« »In Gottes Namen«, dachte Sender und setzte sich, »also neben die Kollegen, aber zahlen tue ich keinem mehr was.« Ruben kam herbeigestürzt, räumte die Blätter fort und deckte den Tisch. »Die Schauspieler kommen gleich«, sagte er. »Mit ihrem Nachtessen werden sie nicht zufrieden sein, auch wenn man sie einladet. Ich bringe ihnen was Gutes.« Und ohne Senders Auftrag abzuwarten, stürzte er wieder ab. Bald kamen auch Stickler und Birk. »Freue mich ungeheuer«, rief ihm Stickler entgegen und grinste über das ganze breite, flache, aufgedunsene Trinkergesicht. »Habe schon gehört, tausendmal willkommen. Hier Ferdinand Birk, der berühmte Held und Vater, früher am Wiener Burgtheater, jetzt mein Stolz, der Pfeiler meiner Bühne.« Wenn dem so war, dann stand diese Bühne noch unsicherer als Sender geglaubt. Mühsam, stolpernd ließ sich der Mann auf einen Stuhl fallen und fuhr mit zitternden Händen über die Stirn. Sender hielt ihn anfangs für betrunken, aber dazu stimmten die erloschenen Augen, der todmüde Ausdruck der Züge nicht. Der Mann musste sehr krank sein. »Ein Schnäpschen, Birk?«, fragte der Direktor. »Nein«, erwiderte dieser matt, »du weißt, ich vertrage es nicht, aber Hunger hab ich.« Ruben stellte eben einen Braten und ein Fläschchen Wein vor Sender hin. Die Augen Birks hefteten sich gierig auf die Speise. »Ist gefällig«, fragte Sender und reichte ihm die Hälfte hinüber. »Auch etwas Wein?« »Danke«, murmelte Birk und machte sich über den Teller her. »Nein, Wein nicht.« »Aber das sollte ich eigentlich nicht dulden«, rief Stickler. »Sie sind natürlich mein Gast, lieber Kollege. Nun, später trinken Sie einen Schluck mit mir. Ruben, meine Mischung, wie gewöhnlich, und einen Kalbsbraten.« Fräulein Linden mit ihren beiden Kindern trat ein, dann die Kassiererin und Hoheneichen. Endlich kam auch Können geschlichen, nicht durch die Haupttür, sondern aus der Küche. Er scheute sich offenbar, durch den gefüllten Saal zu gehen. Stumm saß die armselige Gesellschaft um den Tisch. Selbst Hohen Eichen rief Sender nur ein kurzes »Servus, Bruderherz« zu und schielte dann trübselig nach dem Braten des Direktors. Umso unablässiger schwätzte Stickler, obwohl er gleichzeitig aus Leibeskräften kaute. »Kinder«, rief er, »was sitzt ihr so still da? Nach solchen Triumphen, ha? Ich verstehe die Atzung. Ruben, mein Rabe, wo bleibt die Atzung? Ich hab euch einen köstlichen Schmaus besorgt. Ein Gläschen von meiner Mischung Kurländer?« Sender lehnte hastig ab. Die Mischung bestand aus einem Viertel Met, drei Viertel Schnaps. Der köstliche Schmaus aus einer Riesenschüssel Kartoffeln, einem Tellerchen Schmalz und einem Krug Wasser. Heißhungrig machte sich die Tafelrunde darüber her. Nur Birk konnte mit seinen zitternden Händen nicht so rasch zugreifen. Stickler häufte ihm den Teller voll und gab ihm auch alles Schmalz, das noch übrig war. »Da, mein Ferdinand«, sagte er wohlwollend, »Geld, es schmeckt besser als die Trüffelpasteten, die du einst hattest.« »Die Schönau hat wohl wieder für sich selbst gesorgt«, fragte er den Kellner. »Sie suppiert im Extrazimmer«, erwiderte Ruben. »Der Herr von Schapka und drei polnische Herren haben sie eingeladen. Sie trinken Champagner.« »Braves Kind«, murmelte Stickler gerührt, »sorgt immer für sich selbst. Und was sagen Sie zu dem Talent?« wandte er sich an Sender. »Weil wir gerade von Talenten sprechen, was spielen Sie für ein Fach?« Sender zählte die Rollen auf, die er mit dem Pater durchgenommen. Als er den Shylock nannte, fuhr Stickler wie elektrisiert empor. »Jammer, schade, dass Sie nicht früher gekommen sind. Ich hätte Sie zu einem Gastspiel gepresst, und wenn's 3 Gulden gekostet hätte. Das ist ein Stück für Galizien, das interessiert Jud und Christ, und beide können sich nach Herzenslust freuen und ärgern. Der Shylock macht überall ausverkaufte Häuser, und das Stück fehlt mir. Ich habe keinen Shylock. Der Hohen Eichen könnte ihn ja zur Not spielen, aber dann fehlt mir der Antonio. Der Antonio lässt sich wirklich nicht streichen. Jammer, schade.« »Ich habe ihn ja auch noch nie gespielt«, sagte Sender. »Wer weiß, ob ich...« »Aber ja, ganz bestimmt, ich bitte Sie, in Salewczyki.« »Das heißt«, fügte er rasch hinzu, »Sie könnten ihn gewiss auch in Tarnopol spielen, in Wien, in Pardubitz, überall. Aber zu spät. Nach dem Benefiz der Schönau zieht überhaupt nichts mehr. Rein gar nichts. Also, hier geht's nicht. Aber kommen Sie doch nach Borstorf mit. Ich habe dort für Montag den Schneider Fips und Kabale und Liebe angesetzt. Aber der Shylock würde weit mehr ziehen. Also, besinnen Sie sich kurz, schlagen Sie ein.« Er bot Sender die Hand hin. Aber dieser schüttelte den Kopf. »Montag muss ich in Czernowitz sein«, sagte er fest. »So sind Sie eben am Mittwoch dort. Helft mir doch, Kinder. Nicht wahr, Birk? Er muss mit.« Aber Birk regte sich nicht. Er starrte, nachdem er sein Essen verschlungen, wieder teilnahmslos vor sich hin. »Birk, hörst du nicht? An was denkst du eigentlich? Nun und ihr, Kinder«, wandte er sich an die anderen. »Natürlich muss er mit«, riefen die Kassiererin und die Linden wie aus einem Munde. Auch Hohen Eichen, der bisher verdrossen dagesessen, stimmte ein. »Ja, Bruderherz, du musst. Lassen Sie nicht locker, Direktor. Ich sage Ihnen, den hat der Schenius auf die Stirn geküsst. Du wirst einen Shylock hinlegen, das ganz Borstschow wackelt. Ich würde dich schon herumkriegen, wenn mir die Kehle nicht so trocken wäre.« Der Direktor verstand den Wink. »Ruben, ein Glas Bier für Hohen Eichen. Natürlich wird Borstschow wackeln. Was sagen Sie können?« Der Kleine fuhr zusammen, blickte Stickler ängstlich an, schwieg aber. Einen Augenblick war es still am Tische. Und in diese Stille hinein tönte Birks Stimme. »Nein«, sagte er dumpf, »er soll nicht. Soll nicht mit ins Elend hinein. Ist noch so jung.« »Birk«, rief Stickler ärgerlich, »du wirst bald ganz blödsinnig.« »Ja«, murmelte der Unglückliche und fuhr sich über die Stirn. »Ich fühl's. Aber darin hab ich recht.« Er erhob sich und schlich auf zitternden Knien hinaus. Darauf war es wieder still. Endlich hatte sich Stickler gefasst. »So war's«, rief er und versuchte zu lachen, »weil er sich in Wien und München mit seinen Weibern um Kraft und Verstand gelumpt hat. Darum soll unser junger Freund nicht auf 2 Tage nach Borstschow? Tiltchen«, unterbrach er sich, »da kommt sie ja. Tiltchen, Stab meines Alters, du kommst zur rechten Zeit.« Es galt der Schönau. In weit ausgeschnittenem, hellgrünem, schmutzigem Seidenkleid, künstliche Rosen im Haar, kam sie eben zwischen den Tischen auf die Schauspieler zu, von allen Seiten neugierig oder begehrlich angestarrt und die Blicke ebenso erwidernd. Die Wangen waren geschminkt, aber sie flammten offenbar auch in natürlicher Röte und die Augen blitzten. »Guten Abend, Kinder.« »Grüß Gott, schöner Fremdling. Dass du mir gefällst, habe ich dir schon gesagt.« Sie strich Sender ums Kinn. »Oh, die liebe Unschuld, wie rot er wird, auch im Theater, so oft ich ihn angesehen habe. Das reine Kind, oh, du Fratzerl, du!« »Tiltchen, das Fratzerl muss nach Borschtschow mit, sei du seine Amme!« »Wird gemacht, aber zuerst das Geschäft, dann das Vergnügen. Morgen ist mein Benefiz, ich muss den Leuten noch Karten anhängen.« Und sie ging an den Offizierstisch. »Ein Teufelsmädel«, lachte Stickler. Auch Hoheneichen, der glückliche Bräutigam, schien sehr vergnügt. Nur Können saß finster da. Seine Wangen flammten fast ebenso wie die Senders. Den litt es nicht mehr auf seinem Stuhl. Ihm war's, als müsste er in dieser Luft ersticken. »Gute Nacht«, murmelte er. »Aber was fällt Ihnen bei?«, rief Stickler. »Jetzt wird's ja erst lustig.« Und als der junge Mann sich nicht halten ließ, »wir sprechen morgen weiter.« »Morgen«, sagte Sender, um nur loszukommen, und ging in seine Kammer. »Wir gehen nicht nach Borschtschow«, sagte er, indem er sich zu entkleiden begann. »Nicht wahr, Muskal? Das fällt uns gar nicht ein.« Und der Hund bellte und wedelte, als wäre er derselben Meinung. Als Sender am nächsten Morgen erwachte, wies seine Uhr auf 9. Fast beschämt erhob er sich. So lang war er noch nie in den Federn gelegen. Auch die Lungen schmerzten ihn. Als er die Treppe hinabging, hörte er plötzlich die nahe Kirchenglocke anschlagen. Ihr Ton klang heute anders als gestern, kurz, gellend. Die Schläge folgten sich rasch, unregelmäßig, immer schriller. Eine andere, ferne Glocke fiel ebenso ein. Im Torweg kam ihm die dicke Wirtin entgegen. »Erschrecken, der Herr, nicht. Es ist nur eine Überschwemmung. Was geht den Herrn die Überschwemmung an?« Ohne zu erwidern, eilte er an ihr vorbei, die Straße hinab, dem Flusse zu. Noch immer gellte die Sturmglocke. Aus allen Häusern stürzten die Leute hervor, jammerten und schrien. Es regnete in Strömen. In der Straße, die abwärts führte, war schwer vorwärts zu kommen. Sie glich dem Rinnsal eines Wildbachs. Es währte lange, bis er die Bastion erreicht, noch länger, bis er sich durch die triefende, stoßende, jammernde Menge so weit durchgedrängt, um das Flusstal übersehen zu können. Es war ein trostloser Anblick. Soweit das Auge das dichte Regennetz durchdringen konnte, nichts als Grau, hässliches, schmutziges Grau, oben die Wolken, unten der Fluss. Von den Häusern am Fluss ragten nur noch die Strohdächer hervor. Aus einzelnen Dachluken sah man die Bedrohten mit Tüchern winken. Man sah förmlich ihr Angstgeschrei, aber man hörte es nicht. Auch das Klatschen des Regens, das Plätschern der Flut, das Poltern des Trümmerwerks, das unten dahintrieb und aneinander stieß, drang nicht ans Ohr. Denn ein ungeheures, betäubendes Geräusch schwamm unablässig in den Lüften, kaum auf Sekunden ersterbend, dann immer stärker anschwellend, das Krachen im Eis. Wie wenn ein Orkan in eine Riesenharfe greifen würde, klang es. Jetzt überaus gellend, dass es durch Mark und Bein schnitt, dann dumpf dröhnend wie Kanonendonner, bald wieder ein minutenlanges Knattern, als zersplitterten jählings alle Äste eines Waldes, dazwischen als unheimlichstes Getön jenes Gurgeln und Glucksen der eindringenden Flut, als hätte sich ein Schlund aufgetan, alles Lebende hinabzuziehen. Selbst der Ton der Notglocke war vor diesem ungeheuren, die Sinne betäubenden Klingen und Dröhnen kaum hörbar. Das Eis barst, aber es stand noch. Immer häufiger sah man einen Block emportauchen, sich aufrichten, als wollte er über den Spiegel hinwegsehen und dann reglos liegen bleiben. Noch war die Flut nicht mächtig genug, sie vor sich herzurollen. Sie blieben liegen und versperrten nur den Wassern den Weg. Daher das jähe Steigen des Spiegels, die wachsende Überschwemmung. Haus um Haus, Gasse um Gasse der Unterstadt wurden überflutet. Die Notglocke heulte unablässig. Fast nur Soldaten sah man in Kähnen am Rettungswerk. Selten mengte sich unter die weißen Uniformen der Pelz des Bauers, der Kaftan des Juden. Die Pioniere aber waren mit der Rettung der Brücke beschäftigt, indem sie die Ketten so hoch wie möglich zu winden suchten. Aber es ging schwer, weil sich das Eis an die Kähne gesetzt und sie festhielt oder niederzog. Noch immer standen die Bohlen über Wasser, aber der Verkehr war nun eingestellt. Angstvoll starrte Sender auf die Brücke nieder. Da sah er seinen Sitznachbar von gestern Abend, den Dr. Tittinger, in der Menge auftauchen und drängte sich zu ihm durch. Ob er morgen früh nach Czernowitz könne, fragte er. »Nein«, erwiderte der Advokat, »dies selbst im besten Falle nicht. Gelingt es, die Brücke so weit zu heben, dass der Eisstoß unten hinweggehen kann, und kommt dieser schon heute, so können Sie Montag hinüber. Aber ich glaube nicht, dass es gelingt. Und beschädigt das Eis die Brücke, so sind wir wohl für eine Woche von der Bukowina abgeschnitten.« »Eine Woche?« rief Sender angstvoll. »Aber es muss doch irgendwo oben eine Brücke geben.« »Nur oberhalb Halitsch«, war die Antwort. »Dort ist der Fluss noch zahm und klein. Aber das ist, wenn Sie nach Czernowitz wollen, ein Umweg von etwa 5 Tage reisen, da warten Sie lieber hier.« In rechter Angst ging Sender ins Hotel zurück. Vom Torweg blickte ihm der hellrote Zettel entgegen. Der war an allem schuldig. Das heutige Kunstwerk glich dem gestrigen, nur fehlte das Doppelspiel von Judenfeindschaft und Freundschaft. Dafür war eine Ansprache beigefügt, ungefähr dieselbe, welche die Schönau gestern gehalten, nur noch zweideutiger. Übrigens fand sich auf diesem Zettel auch eine Bemerkung, die nur den Christen galt. Karten sind auch bei der Benefiziantin im Hotel Gurkensalat, Zimmer Nummer 3, persönlich zu haben. Freundlicher Empfang. Als er in die Wirtsstube trat, das versäumte Frühstück nachzuholen, fand er Können am Tisch neben dem Fenster. Er malte eben mit Pinsel und Schablone die Borschtschoffer Zettel fertig. Mit demütiger Freundlichkeit begrüßte er Sender. »Die Notglocke hat ja aufgehört. Ich hoffe, Sie können morgen reisen.« Sender zuckte die Achseln. »Aber nach Borschtschoff gehe ich keinesfalls.« Der kleine Mann atmete auf. »Da haben Sie recht«, sagt er fast freudig. »Glauben Sie mir, Birk hat wahr gesprochen. Es wäre nur ein Schritt ins Elend hinein, aber auch der soll Ihnen erspart bleiben.« Er sprach so eifrig, dass Sender befremdet war. »Ich danke Ihnen«, sagt er. »Nichts zu danken«, erwiderte Können. »Ich muss es Ihnen sagen. Es freut mich nicht bloß Ihretwegen. Mich freut's auch deshalb, dass Sie nicht den Shylock bei dieser Truppe spielen, weil Stickler die Rolle mir immer versprochen hat. Und wenn nicht ich, dann auch kein anderer.« »Wahnsinn«, sagen Sie? »Sie haben mich ja gestern gesehen. Freilich spiele ich nicht immer so erbärmlich. Auch war ja das Unglück mit der Maske dabei. Ich habe sie mir sehr fein ausgedacht, aber sie ist mir misslungen. Das kann auch dem größten Schauspieler passieren, nicht wahr?« »Aber was lüge ich da?« unterbrach er sich heftig. »Immer spiele ich so schlecht, immer.« »Und dennoch, dieser Wahnsinn, sagen Sie?« »Ja, dennoch, lieber Herr, dennoch. Ich hab's Ihnen ja schon gestern gesagt. Es ist meine fixe Idee, den Franz Moor zu spielen. Diesmal wird's gehen, denke ich. Und ich weiß doch, es wird nicht gehen. Die Leute werden lachen oder mir gar alles Mögliche an den Kopf werfen. Aber ich lasse nicht nach. Und wie ich vor Monaten wieder Geld von meinem Bruder bekomme, er schickt mir manchmal aus Erbarmen einige Gulden, bestech ich den Direktor, dass er dem Hohen Eichen die Rolle abnimmt. Der Stickler hat das Geld genommen und ihm die Rolle gelassen. Hier ist alles Lug und Trug.« »Das habe ich schon an den Zetteln gemerkt«, sagte Sender offenherzig. »Wie können Sie, ein ehrlicher Mann, solche Zettel schreiben?« »Die Zettel?« fragte Können befremdet. »Was finden Sie daran? Die Zettel sind ausgezeichnet. Ich kann sagen, solche Zettel hat sonst keine Schmiere in Galizien. Ohne Sie wären wir schon alle verhungert.« »Mag sein«, erwiderte Sender gereizt. »Aber es war doch hässlich, dass Sie zum Beispiel gestern auf einer Seite den Juden geschmeichelt und auf der anderen gegen Sie gehetzt haben. Und Sie sprachen von Nadler gut und dankbar. Warum stehlen Sie ihm dennoch den Namen? Und auf der jüdischen Seite steht sogar Direktor Nadler, jetzt heißt er Stickler. Die Leute sollen glauben, dass Nadler seinen Namen gewechselt hat.« »Daran bin ich unschuldig«, beteuerte der Kleine. »Das schreibt Stickler vor und für die Juden ganz besonders, weil Nadler unter ihnen einen großen Namen hat. Und ich esse ja Sticklers Brot.« »Es hat aber alles seine Grenzen. Auch die Unanständigkeiten der heutigen Ansprache hätten Sie nicht schreiben sollen, und wenn es Ihnen 10-mal befiehlt.« »Das hat sie verlangt«, murmelte Können. »Die Schönau?« Der Kleine nickte. Sein Antlitz flammte. Er beugte sich tief auf das Blatt nieder. »Und was sie verlangt, muss ich tun. Wenn sie sagen würde, Können, spring in den Dniester, ich tät's auch. Und das täte mir lange nicht so weh, wie solche Ansprachen in ihrem Namen zu schreiben.« »Mensch«, rief Sender erschüttert, »was reden Sie da?« Nun verstand er, womit Stickler den Kleinen geködert. »Sie lieben dieses Geschöpf?« Können erwiderte nichts. Sein Atem ging immer rascher, ein Schluchzen brach aus seiner Brust, und nun fiel ein großer Tropfen auf das Blatt nieder und verwischte die Tusche. »Verzeihen Sie«, murmelte er. »Es hat mich so übermannt.« Er wandte sich ab und trat in eine Ecke. An den Bewegungen der Gestalt erkannte Sender, dass der Unglückliche noch immer mit den Tränen kämpfte. Endlich hatte sich der Kleine gefasst. »Ich weiß, was Sie denken«, sagte er. »Seine Schauspielerei ist ein Wahnsinn, aber eine solche Person zu lieben, mit dem Herzen zu lieben, ist eine Gemeinheit. Und doch, auch davon komme ich nie los. Einst hat mir der gute Herr Nadler gesagt, mein Trost ist nur, ein Fieber dauert nicht lange. Aber das war vor 3 Jahren. »So lange schon?« »Ja, damals hat's angefangen. Im Frühjahr 1850, wir waren in Laibach, da ist sie mit Birk zu uns gekommen. Der war damals ihr Geliebter, aber auch nicht ihr Erster. Überhaupt glaube ich nicht, dass der unglückliche Mensch viel auf dem Gewissen hat. Dazu war er immer zu nobel und zu gutmütig. Er hat sich von den Weibern ruinieren und ausbeuten lassen, nicht umgekehrt. Sie sehen es ihm wohl nicht an, dass er einer der gefeiertsten deutschen Schauspieler war und einer der schönsten Männer dazu. Vor 15 Jahren war er noch erster Liebhaber am Wiener Burgtheater. Er ist ja noch gar nicht alt, kaum 45. Wenn ich so denke, was er selbst noch vor 3 Jahren gekonnt hat in Laibach. Seinetwegen hat Nadler damals auch die Schönau engagiert. Sie war eine blutige Anfängerin. Elise Schütz heißt sie und ist die Tochter eines Troppauer Beamten. Wie schön sie damals war, ist gar nichts zu sagen. Die Weiber waren mir bis dahin gleichgültig. In sie habe ich mich auf den ersten Blick bis zur Tollheit verliebt. Natürlich hat sie mich ausgelacht. Trotzdem, und obwohl ich bald bemerkt habe, dass sie ihren Geliebten betrügt, hat meine Liebe nur zugenommen. Das hat so 2 Jahre gedauert. Ihr Talent hat sich entwickelt, aber auch ihre Verderbtheit immer mehr. Herr, was ich gelitten habe, ist nicht zu sagen. All die Jahre habe ich gedacht, wenn du sie einmal, nur einmal in deinen Armen hältst, dann weicht dein Wahnsinn von dir. Und vor einigen Wochen, wir waren in Kolomea. Mein Bruder hat mir gerade Geld geschickt. Jetzt könnte ich einen Mord begehen, um wieder Geld zu bekommen. Entsetzlich, murmelte Sender und wandte sich ab. Da ging die Tür. Es war Hoheneichen. Mit ausgebreiteten Armen kam er auf Sender zu. Servus, Bruderherz, der Eisstoß kommt uns zu Hilfe. Nun musst du nach Borschow. Aber Sender war nicht in der Stimmung, sein Geschwätz zu ertragen. Er eilte auf seine Kammer. Als er an Nummer 3 vorbeiging, trat eben die Schönau hervor, in demselben hellen Seidenkleid wie gestern Abend. »Guten Morgen, Junge!« Sie tätschelte ihm die Wange. »Hast du schon eine Karte? Wart, dir schenke ich eine.« Sie ging in ihr Zimmer zurück. Er aber, als müsste er einer Gefahr entfliehen, lief nach seiner Kammer und regelte sich dort ein. Zur Mittagsstunde musste er doch wieder hinunter. Kaum, dass er den letzten Bissen hinuntergewürgt, trat der Direktor ein, hinter ihm die Schönau. »Da haben wir den Ausreißer«, rief Stickler, »aber sie entrinnen uns nicht.« Und sie schmollte, »Grobian, mir so davonlaufen, das bin ich sonst nicht gewöhnt. Scheine ich dir so hässlich?« Sender stammelte verlegen, er habe nicht stören wollen. »Und nach Borschtow kann ich keinesfalls mit«, fügte er fest hinzu. »Larifari«, rief die Schönau, »was ich will, setz ich durch.« Stickler aber bat, »ums Himmels Willen, warum nicht? Sie können ohnehin frühestens am Mittwoch über den Dniester. Ob sie die 3 Tage hier oder in Borschtow zubringen, kann Ihnen und Ihrem Direktor doch gleichgültig sein. Und bei uns können Sie spielen, Geld verdienen, den Beifall eines dankbaren Publikums ernten.« »Es geht doch nicht«, erwiderte Sender. »Und ich habe es Ihnen schon gestern gesagt«, fügte er bei. »Wer weiß, ob ich's kann.« »Schön«, sagte Stickler. »Dann sprechen Sie uns die Rolle vor. Tiltchen, schick die andere nach oben und Können mag das Buch holen.« Er fasste Sender unter den Arm und zerrte ihn auf den Flur. Sender schwankte, ob er sich mit Gewalt losreißen oder nachgeben sollte. Er hatte sich eben für das Erstere entschieden, als Birk hinzutrat. Er sah noch immer gebrechlich genug aus, aber doch frischer als am Abend. »Tun Sie's«, sagte er. Die Probe schadet Ihnen nicht. Ich habe die größten Darsteller dieser Rolle gesehen, zuletzt Davison. Vielleicht kann Ihnen ein Hinweis von mir nützen. Nadler hat mir wiederholt von Ihnen gesprochen. Sie interessieren mich. Darauf gab Sender nach. Sie traten in den Saal. Unten nahmen die Schauspieler Platz. Auf der Bühne stellte sich Stickler das Buch in der Hand neben Sender hin, die anderen Rollen zu markieren. Das Herz des jungen Mannes klopfte, dass er kaum zu atmen vermochte. Er konnte ja die Rolle auswendig, wie sein Morgengebet. Auch hatte ihn Pater Marian hier seiner Auffassung wegen besonders belobt. Dennoch war ihm zumute, als könnte er kein Wort über die Lippen bringen. Aber es ging. 3000 Dukaten, gut. Diese ersten Worte murmelte er noch fast unverständlich. Dann aber festigte sich seine Stimme. Er nahm die Sprechweise an, wie er sie in der Klosterzelle einstudiert, dann auch die Haltung. Es ging immer besser, und er fühlte es. Er machte seine Sache gut. Die unten steckten die Köpfe zusammen und flüsterten. Er wusste, es konnte kein Hohn sein. Stickler schien freudig überrascht. Als die Szene zu Ende war, fasste er Senders Hand. »Mensch, wo haben Sie das her?« Die anderen applaudierten, nur Können und Birk nicht. Der Kleine saß mit gesenktem Haupte da, Birk fast aufrecht, seine Augen glänzten, aber er sagte nichts. Noch größer war der Eindruck der folgenden Szenen. Immer stärker fühlte Sender seine Kraft erwachen, immer leichter flossen ihm die Worte von den Lippen. Und als er jene Rede begann, die Marians höchstes Lob eingetragen, Fisch mitzuködern, »Sättigt es sonst niemanden, so sättigt es doch meine Rache.« Da vergaß er, wer und wo er war. Er fühlte sich als der Jude Shylock auf dem Rialto zu Venedig. Aber gerade beim Schluss dieser Rede, »Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben«, wäre er fast gescheitert. Das Wort stockte ihm in der Kehle, das Blut drängte zum Herzen. Mit bleichem Gesicht und erschreckten Augen starrte er ins Parterre. Sein Blick war zufällig dahin geglitten, und da saß Malke. Nicht die Schönau, sondern das Mädchen, das er so schmerzlich geliebt. Wie die junge Schauspielerin nun da saß, das Antlitz ernst, voll gespannter Teilnahme, die Augen sinnend auf ihn gerichtet, das war keine Ähnlichkeit. Das war Malke selbst. Mit Mühe riss er den Blick los und hütete sich wohl, wieder nach ihr zu blicken. Erst in der Gerichtsszene fand er die frühere Sicherheit wieder. »Mensch«, rief Stickler, nachdem er geschlossen, »Sie sind ja ein Hauptkerl, und Sie trauen sich nicht, den Shylock in Borschtow zu spielen? Unter 1000 Anfängern findet man einen wie Sie.« Auch die anderen umringten und beglückwünschten ihn. Am lautesten und wortreichsten Hohen Eichen. Er wollte Sender umarmen. Da trat die Schönau dazwischen. »Halt's Maul«, befahl sie ihrem Bräutigam, »schieb ab, der braucht dein Lob nicht.« Ihr Gesicht wies einen ungewohnten, ernsten, ja herben Zug. Und meins auch nicht. Sie wandte sich ab und ging. Verdutzt schaute ihr Sender nach und sah sich danach Können um. Das Männchen saß noch immer unbeweglich auf seinem Platze, das Haupt tief geneigt. »Ich lasse sie nicht«, rief Stickler, »einmal will ich auf meiner Bühne einen solchen Kerl haben. Sie haben ja fast nichts mehr zu lernen.« Da trat Birk heran. »Im Gegenteil«, sagte er scharf, »technisch hat er noch sehr viel zu lernen, fast alles. Aber was liegt daran? Sie können's. Wenn aus ihnen kein ganzer und großer wird, die Natur kann nichts dafür. Merken Sie sich das? Ich hoffe, dass Sie einst Ihren Kollegen im Burgtheater erzählen können, das hat mir der Birk gesagt, einige Wochen, eh ihn der Tod erlöst.« Er nickte und schlich wankend hinweg. »5 Gulden, Kurländer«, drängte Stickler. »Freie Reise, freie Station für den einen Abend.« Aber Sender riss sich los und eilte in seine Kammer. Dort saß er wohl 2 Stunden auf dem Bette, mit klopfendem Herzen, glühenden Wangen, das Hirn voll stolzer Träume und Gedanken. Er hat diese Stunde nie vergessen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 22. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR-Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Blues, Funk, Rock und Jazz. Bei John Scofield geht das alles gut zusammen. Schon in seiner Schulzeit war der Gitarrist ein großer B.B. King-Fan, noch bevor er sich für den Jazz interessierte. John Scofield schaffte sich schon Pedale und Verzerrer an, als er noch ganz jung und das alles in den 1960er Jahren ganz neu war. Er orientierte sich an der Rockmusik der damaligen Zeit und wollte den Sound seiner Gitarre verändern. Ein Purist in Sachen Jazz war er nie. Eines seiner Karriere-Highlights? Die Zusammenarbeit mit dem Trompeter Miles Davis Anfang der 1980er Jahre. 3,5 Jahre Jazzschule der besonderen Art. Mit Miles zu spielen hat mein Leben verändert, so Scofield, der heute selbst für viele nachfolgende Gitarristen eine Ikone ist. Die Band, mit der John Scofield am 6. Mai 1998 für ein Konzert in die Hamburger Fabrik kam, war mit jüngeren Musikern besetzt. Sie sind heute selbst in der ersten Liga des Jazz unterwegs. Der Pianist und Organist Larry Goldings, der Bassist James Genus und der Schlagzeuger Bill Stewart, seinerzeit allesamt Anfang 30. 1998 war John Scofields Album A Go-Go erschienen. Das Programm des Albums hatten die Musiker mit im Gepäck. Hier ein erster Ausschnitt aus dem Konzert der John Scofield Band in der Hamburger Fabrik. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.